Wenn es 10 Uhr bei Radio Horeb ist, liebe Hörerinnen und Hörer, dann wissen Sie, es ist auch Zeit für die Lebenshilfe. Ganz herzlich willkommen in unserer heutigen Lebenshilfesendung. Es begrüßt Sie Dominik Miller. Jeder kennt dieses Gefühl, wenn nach einem ausgefüllten Tag die Augenlider schwer sind und es einen mit aller Macht in die Federn zieht. Es tut einfach gut, diesem Gefühl nachzugeben und einfach auf kürzestem Weg ins Bett zu gehen. Am nächsten Morgen wacht man dann ausgeruht, federnd und hellwach auf und kann frisch ans Werk gehen. Wenn es Ihnen so geht mit dem Schlaf und dem Ausgeruhtsein, dann schalten Sie jetzt getrost das Radio aus und widmen sich einfach anderen Tätigkeiten. Wenn Sie aber jetzt morgens um 10 schon vor der dritten Tasse Kaffee sitzen und noch immer nicht in die Gänge gekommen sind oder Sie eigentlich dauernd müde sind, dann bleiben Sie dran. Denn bei uns in der Lebenshilfe geht's heute um die chronische Müdigkeit und Erschöpfung. Unser Studiogast, der sagt, dass uns nur in der Hälfte der Fälle, dass das medizinische Ursachen haben muss. In der anderen Hälfte der Fälle, und das ist die schlechte Nachricht für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind's unsere Gewohnheiten, unsere schlechten Gewohnheiten. Darüber reden wir auch in unserer Sendung. Zugeschaltet aus Aschaffenburg ist uns dazu der Mediziner und Apotheker Dr. Siegfried Schlett. Herr Dr. Schlett, einen schönen guten Morgen. Ich grüße Sie.
Ja, Herr Miller, ich grüße Sie und alle Hörerinnen und Hörer recht herzlich aus Aschaffenburg.
Herr Dr. Schlett, Hand aufs Herz, wie wach fühlen Sie sich heute Morgen?
Eigentlich ganz gut, obwohl ich nicht viel geschlafen habe. Denn gestern war noch Blaskapelle und da ging man doch etwas später ins Bett.
Jetzt steigen wir einfach gleich ein ins Thema, Dr. Schlett. Obwohl Sie nicht lange und nicht so gut geschlafen haben, wieso sind Sie jetzt fit?
Ja, die Müdigkeit bzw. die Wachheit ist ja nicht nur eine Frage unserer Motivation, wie wir jetzt den Tag, was wir vor uns haben, was wir alles erledigen wollen, sondern auch unseres Stoffwechsels. Wie gelingt es dem Körper runterzufahren? Wie gelingt es dem Körper zu tanken im Schlaf? Gibt es eine Tiefschlafphase oder gibt es Unruhe, wo man ständig aufgeweckt wird durch Mücken oder dadurch, dass die Blase voll ist oder weil man einfach schlechte Träume hat? Und so ist es einfach wichtig, dass sowohl diese Motivation als auch die Qualität des Schlafes in sich Ruhe und dann auch wieder die Wachheit ausmachen.
Was genau ist eigentlich die Müdigkeit, Dr. Schlett? Was läuft da ab in unserem Körper und dass wir dann dieses Signal bekommen, die Augen werden schwer, man gähnt und eigentlich will man nur noch sich hinlegen. Was läuft ab in unserem Körper, wenn wir müde werden oder dann auch müde sind?
Ja, also der Schlaf in sich ist ja für die Medizin immer noch ein Phänomen. Man kann eigentlich nicht genau erklären, warum der Körper so 6 bis 8 bis 9 Stunden Schlaf braucht und dass wir es manchmal 6, 7 Stunden auf einer Stelle im Bett aushalten, ohne uns bewegen zu müssen, zum Beispiel, weil wir dort Ruhe finden und uns regenerieren. Was passiert beim Schlaf? Es ist zum einen die natürliche Erschöpfung, die der Tag mit sich gebracht hat, aber auch, dass abends bestimmte Botenstoffe im Hirn anfangen stärker anzufluten und dann durch die nachlassende Lichtintensität, durch die nachlassenden Eindrücke einfach auch die Schlafmoleküle mehr so in den Vordergrund kommen. Und diese Schlafmoleküle machen uns dann ruhig, lassen uns so ein bisschen wegduseln und plötzlich sacken wir dann ab.
Jetzt, wenn wir geschlafen haben, sollte ja eigentlich unser Körper regeneriert sein, je nachdem, wie alt man ist und wie man disponiert ist, nach 6, 8, 9 Stunden, sollte man doch dann eigentlich erfrischt sein und aufstehen und an sein Tagwerk gehen können. Unser Thema heute ist ja die chronische Müdigkeit. Was ist bei Menschen los, die morgens oder einfach dann den ganzen Tag nicht in die Pötte kommen, um das mal salopp zu sagen?
Ja, wir können da unterscheiden, einfach wie Sie schon eingangs moderiert haben, Personen, die einfach auch mit ihrem Schlafrhythmus nicht so ganz glücklich umgehen und dann etwas nervös werden, wenn sie morgen einfach nicht so fit sind, wie sie meinetwegen mit 20 waren. Also das Man hat ja auch in Erinnerung, wie man in der Jugend frisch und lebendig und spritzig war. Und plötzlich kommt das nicht mehr so einfach. Und mit diesem auch nachlassenden, vitalen Spritzigsein geht jeder Mensch anders um. Es gibt Personen, die sagen, ja, ich habe viel erreicht und es war alles wunderbar. Jetzt geht es halt ein bisschen langsamer. Fertig, habe ich damit kein Problem. Andere bemerken das sehr mit Angst. Sie haben das Gefühl, oh je, wenn ich so schlecht schlafe, dann wird mein Herz vielleicht sich nicht regenerieren und ich werde krank und ich bin nicht mehr so wirklich gesund wie früher. Und dann macht man oft aus den Gedanken und aus diesen Sorgen schnell auch ein Lebensgefühl, dass wenn man sich abends ins Bett legt, man dann schon mit den Gedanken ins Bett geht, oh je, hoffentlich wird es heute besser, dass ich morgen endlich mal richtig ausgeschlafen aufwache. Und man darf halt auch nie vergessen, wenn Menschen eine Grunderkrankung mit sich tragen, das ist der Bluthochdruck, das kann sein Entzündungen, Bindegewebsentzündungen, das kann sein einfach Blutarmut, das kann sein Entzündungen durch den Virusinfekt, pipapo. In dieser Phase wird einfach der Mensch nie ganz so zum normalen Schlaf finden, wie wenn er ganz gesund ist.
Über Schlafstrategien, da sprechen wir gleich in der Sendung. Dr. Schlett, wie äußert sich denn diese chronische Müdigkeit? Ich meine, nur weil ich jetzt mal heute Morgen schlecht drauf bin und schlecht geschlafen habe und einfach nicht in die Gänge komme, deswegen habe ich ja keine chronische Müdigkeit. Worauf sollten
die chronische Müdigkeit ist wirklich nicht nur ein Gefühl oder ein Gefühl der nicht so starken Wachheit. Es geht meistens auch dann in den Körper hinein. Die Muskeln sind schwer, man hat das Gefühl, man wird einfach immer älter, also so schwerfälliger und auch die Muskeln tun weh und das Bindegewebe ist nicht so ganz ohne Entzündung. Es ist also eine Begleitung, so eine Begleitmusik von leichter Entzündung im Untergrund und es ist einfach, wie soll man das nennen, eine Art Spirale, die sich gegenseitig bestärken. Wenn Sie denn nicht gut schlafen, wenn der Schlaf sie nicht wirklich in die Tiefe runterfährt, dann hat die Muskulatur nie einen absoluten Entspannungspunkt. Das heißt, die Muskulatur bleibt auf einem kleinen Aktivitätslevel hängen und das ist schlecht für sie. Denn die Muskulatur muss diese absolute Ruhe haben, um sich auch von Schlacken zu befreien, in Ruhe den Tagesstoffwechsel zu entgiften, Säuren abzutransportieren. Denn wenn wir aktiv sind, wenn wir uns bewegen, wenn wir im Garten arbeiten oder handwerken, entstehen immer Säuren im Stoffwechsel und diese Säuren gilt es einfach auch nachts zu entsäuern. Die Niere scheidet dann viel aus. Morgens ist der Urin zum Beispiel ganz sauer. Bei gesunden Menschen ist er morgens ganz sauer, weil das nachts einfach notwendig war, die Muskulatur wieder von diesen Stoffwechselschlacken zu befreien.
Dr. Schlett, wie oder was für Strategien gegen Müdigkeit und für besseren Schlaf gibt es denn? Was sind denn da so die Do's und Don'ts für den Schlaf?
Ja, also es gibt natürlich erstmal so die Frage, was kann ich von zu Hause heute anfangen? Klar. Ohne gleich zum Doktor zu gehen, ohne irgendwelche großen Untersuchungen zu machen, sondern was kann ich heute einfach mal anders machen ab heute? Und dann sollte man einfach immer auf regelmäßige Schlafzeiten achten. Jeder weiß, der frühe Schlaf ist der gesündeste. Also der Schlaf vor 12 Uhr zählt immer doppelt. Und ich kenne viele, auch ältere Patientinnen, durch das Fernsehprogramm gewöhnt man sich dann an, immer später ins Bett zu gehen, sodass es dann 12 Uhr wird und 1 Uhr wird. Da ist der Schlaf nie mehr so ganz gut, wie wenn sie schon um 10 Uhr im Bett liegen. Denn man muss sich immer vorstellen, dass unser Biorhythmus, und das ist vor allen Dingen unsere Nebenniere, das ist ein komisches Wort, das ist ein kleines Organ, das sitzt auf den Nieren obendrauf, deswegen heißt es Nebenniere. Und in dieser Nebenniere produziert unser Körper ein ganz wichtiges Hormon, nämlich das Cortison. Wir produzieren selber Cortison, damit wir uns quasi immer wieder die von den Entzündungen befreien, dass Entzündungen durch uns selber ausgeglichen werden. Und diese Drüse, jetzt komme ich auf den Punkt, warum der frühe Schlaf so wichtig ist, diese Drüse fängt leider um 5 Uhr an zu arbeiten, zwischen 4 und 5 Uhr. Das heißt, auch wenn Sie um 1 Uhr ins Bett gehen, fängt diese Drüse um 4, 5 Uhr an zu arbeiten und arbeitet gegen den Schlaf. In dem Moment, wo die Drüse anfängt, fangen die Träume an, wird man unruhiger, die Schlaftiefe lässt nach. Man träumelt zwar immer wieder ein, aber insgesamt wird die Schlaftiefe flacher. Also wenn Sie um 10 Uhr im Bett liegen, haben Sie auf jeden Fall bis um 4 Uhr 6 Stunden ungestörten Schlaf und ganz tiefen Schlaf. Und dann fängt es so langsam an, dagegen zu arbeiten. Also früh aufzustehen ist immer gesünder für einen gesunden Schlaf, wie zu spät ins Bett zu gehen und dann bis in die Puppen morgens gegen den Biorhythmus zu schlafen. Und auch wenn man dann denkt, naja, jetzt mache ich dann wieder ein Nickerchen. Ich muss persönlich sagen, dass ich Nickerchen für sehr gut finde. Weil Nickerchen sind für ältere Personen wie so eine Art Brückenpfeiler am Tag, wo das Herz kurz ausruht. Aber wenn jemand sehr schlecht schläft oder seinen schlechten Schlafrhythmus hat, sind Nickerchen eher kontraproduktiv, weil sie einem am Tag den Schlaf schon geben und den findet man dann nachts nicht mehr und kann dann nicht mehr sich so entspannen. Auch am Abend dann noch etwas trinken. Es gibt natürlich, ich weiß es, ich kenne auch viele Patienten, die sagen, mein Job ist so stressig, ich brauche abends ein Bier, dass ich ein bisschen runterkomme. Das ist zwar, weiß man, dass es pharmakologisch sogar stimmt, weil Bier einfach diese Humulene, das sind Hopfenextrakte, enthält und die wirken richtig beruhigend. Das ist wie ein kleines Arzneimittel. Aber es ist halt besser, man würde nach einem Tag nochmal einfach um die Ecke gehen. Einfach nochmal eine kleine Runde drehen. Man muss nicht gleich Fahrrad fahren, aber einfach 10 Minuten, eine Viertelstunde im schnellen Schritt um die Ecke und dann wieder nach Hause. Das klärt den Geist und gibt dem Körper auch die Möglichkeit, dann natürlicherweise, das sind unsere Gene, runterzufahren. So wie wenn wir früher durch die Savanne gepilgert wären, um was zum Essen zu suchen in grauer Vorzeit, sind wir dann auch, wenn wir uns hingesetzt haben, sind wir eingeschlafen und haben uns beruhigt. Und so ist dieser Schlaf besser, wenn man kurz vorher noch eine Runde dreht und kurz vorher noch im Zimmer einfach, oder man nimmt den, das kann man ja auch in kleinen Gruppen machen, man kann, selbst im Altenheim kann man abends nochmal mit dem Rollator die Gänge auf und ab gehen, ruhig, damit einfach der Körper nochmal eine kurze Bewegungseinheit spürt. Dahinter tut es einem immer leichter, dann wirklich in einen guten Schlaf zu fallen.
Und jetzt, was ist davon zu halten? Ich meine, viele Berufstätige haben Sitzberufe oder fahren viel mit dem Auto, die sagen, Mensch, jetzt am Abend, jetzt noch ein bisschen Bewegung, Sport, ich muss mich noch verausgaben, mein Herz hat heute noch nicht richtig gepumpt und die machen dann eine Runde Jogging oder eine Runde Fahrradfahren. Wie ist das mit meinem Schlaf zu sehen? Ja. Tue ich mir da was Gutes oder ist es eine Frage des Maßes?
Sie haben völlig recht, es ist eine Frage des Maßes. Wenn der Tag anstrengend war und man sich einfach dann abzwingt, auf jeden Fall noch 1,5 Stunden ins Fitness zu gehen, und dann kann es auch durchaus sein, wenn man dann älter wird, also in jungen Jahren, kann der Körper das auch ausgleichen. Aber je älter wir werden, desto stärker bleibt diese Aktivität dann in uns drin, dieses Angestrengtsein. Und das ist manchmal für den Schlaf sehr kontraproduktiv. Ich habe das selber auch erfahren, weil ich eine Zeit lang Outpowern gemacht habe. Aber das war dann, wenn ich es zu spät machte am Abend, einfach hat mir immer den Schlaf geraubt.
Also zu viel Sport am Abend oder zu kurz vorm Schlafen gehen ist nicht wirklich dem Schlaf fördernd.
Also richtig, so wie Sie sagen, ja.
Jetzt haben wir so ein paar Strategien mal genannt, für die dem Schlaf förderlich sind. Regelmäßige Schlafzeiten, der frühe Schlaf, etwas Bewegung zum Runterkommen anstatt das Bierchen oder sowas, den Alkohol, also beim Schlafen gehen meiden. Dr. Schlett, jetzt...
Darf ich gerade noch was ergänzen?
Ja, aber bitte.
Was bei uns allen quasi fast schon Alltag ist, dass wir abends mindestens 2 oder 3 Stunden Fernsehen schauen.
Ja.
Diese Angewohnheit ist für unser Hirn ein Dauerkino. Das heißt, unser Hirn erlebt mit, wenn Menschen leiden, wenn in Krimis die Spannung steigt, wenn irgendwelche emotionalen Dinge dort breitgetreten werden. Und die Filmindustrie lebt ja davon, uns mitzuziehen, uns zu fangen. Und dann ist es sehr schwer, oft nach Filmen, selbst wenn man nur 2 Stunden geschaut hat, einfach Ruhe zu finden, weil die Filme, die Bilder kreisen im Kopf und das ist absolut für den Schlaf, für die Erholung, auch für die innere Ruhe kontraproduktiv. Ich weiß, dass sehr viele Hörer, die uns hören, und da freue ich mich auch darüber, abends beten. Das ist zum Beispiel ein wunderbares Geschenk, auch wenn man mal nicht einschlafen kann, einfach Dinge zu bedenken, mit Gott ins Gespräch zu kommen, ihm auch Dinge zu übergeben, Probleme, Familienkonflikte, Konflikte in der Gemeinde, was auch immer, was einem bewegt, einfach immer wieder auch zu übergeben. Das ist kein Akt, der von sich aus passiert, nur wenn wir uns auch darum bemühen, wenn wir da bei Gott anklopfen, wie es im Evangelium heißt. Und dann wird uns aufgetan im Sinne von, wir können es lassen. Und dann ist auch der Schlaf oft ein Geschenk.
Jetzt haben wir es endlich amtlich, dass Beten gesund ist, Dr. Schlett. Nein, aber genau, dass das Gebet einfach auch das Loslassen des Tages, dass die Gedankenspirale nicht so auf hoher Drehzahl dreht und einfach den Tag dem Herrn übergeben.
Weil Herr Miller, ich sehe in meinem Alltag so viele Menschen, die das Problem haben und die nehmen dann X und Y und die Pille und das Vitamin und dann nehmen sie das noch ein und versuchen das zu nehmen. Es wird uns vor den wesentlichen Fragen nie schützen. Die müssen beantwortet werden und die liegen oft im Gebet. Und wenn uns das einfach unwichtig ist, sondern wir glauben, so eine Pille, die da im Internet angeboten wird, wo steht, herrlicher Schlaf ist mehr wert, dann müssen wir halt einfach wissen, wie wir uns entscheiden, was wir wollen.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute die chronische Müdigkeit und Erschöpfung. Wir sind schon mitten im Gespräch mit Dr. Siegfried Schlett. Er ist Apotheker und Mediziner in Aschaffenburg, praktiziert dort. Wir haben gerade darüber gesprochen, über 50% der Ursachen chronischer Müdigkeit. Das ist nämlich unsere schlechten Angewohnheiten, viel Essen abends, spät ins Bett gehen, nach Mitternacht ins Bett gehen, Fernsehen und so weiter, zu viel Sport am Abend. Also das sind so Dinge, wo wir an unseren Gewohnheiten arbeiten können. Dr. Schlett hat auch das Gebet empfohlen, einfach um den Tag dem Herrn zu geben, die Gedanken dem Herrn zu geben und loszulassen, dass man in den Schlaf hineinfindet. Jetzt im nächsten Teil unserer Sendung wollen wir uns ja um die andere Hälfte der möglichen Ursachen kümmern, nämlich medizinische Ursachen. Und Sie können anrufen in unserer Sendung, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist ja in der Lebenshilfe gerade bei medizinischen Themen bei uns immer schon so guter Brauch. Sie erreichen uns unter 089 517 008 008. Und für die, die nicht so oft bei uns anrufen, ab sofort hören Sie beim Anruf zunächst mal eine Bandansage. Bitte nicht erschrecken, diese weist Sie auf die Datenschutzbestimmungen von Radio Horeb hin. Lassen Sie sich davon nicht beunruhigen und bleiben Sie dran. Es entstehen auch keine zusätzlichen Kosten, wenn Sie unter der 089 517 008 anrufen. Unser Thema heute, chronische Müdigkeit und Erschöpfung. Wir sind im Gespräch mit Dr. Siegfried Schlett, er ist Apotheker und Mediziner in Aschaffenburg. Und jetzt atmen wir erst einmal durch bei etwas Musik. Sie haben eingeschaltet bei der Lebenshilfe. Unser Thema heute, die chronische Müdigkeit und Erschöpfung. Gast im Studio oder besser gesagt zugeschaltet aus Aschaffenburg ist uns Dr. Siegfried Schlett, erst Apotheker und Mediziner. Und jetzt begrüße ich gleich den ersten Hörer oder Hörerin aus Gifhorn in Niedersachsen. Hallo, grüße Gott.
Grüß Gott, ich freue mich, dass ich so schnell durchgekommen bin. Ich bin beeindruckt von den Aussagen, die der Herr Doktor da gemacht hat. Und ich bin nicht mehr der Jüngste. Aber ich habe einen Beruf gehabt, der wirklich aufreibend und verantwortungsvoll war. Und bin jetzt in einem Alter, ich muss jetzt einmal was wegschalten, weil ich gerade einen Anruf bekomme. Muss ich. Ach, Sekunde. So. Diese Nachricht, die er da durchgegeben hat mit der Nebenniere und das hat mich alles unglaublich beeindruckt. Und auch vor allen Dingen der Schlaf vor 22 Uhr. Beziehungsweise bis 22 Uhr. Und
Schlaf danach, vor 24 Uhr war es, glaube ich, ja.
Ja, bis 22 Uhr sollte man, kann man in Ruhe schlafen gehen und wenn man dann noch Fernsehen guckt und all das. Ja, ich bin in einem Alter schon, coronamäßig auf der Abschussliste, hätte ich beinahe gesagt.
Sind Sie nicht, aber Ihre Frage bitte.
Ja, meine Frage ist die, das Fernsehen gucken und so weiter, dass das einen aufregt. Also ich kann nicht sagen, fragen. Ich bin davon überzeugt, dass das stimmt, was der Herr Doktor gesagt hat. Denn ich war vor 4 Jahren mal bei meinem Arzt und der hat mir ganz, ganz klar und deutlich, ich bin ein Mensch, der alles verträgt, der auch schon viel in seinem Leben erlebt hat. Dass es Möglichkeiten gibt, medizinisch einem zu helfen, aber ich habe ein.
Auf die medizinischen Möglichkeiten oder Ursachen, da kommen wir dann später.
Nein, jetzt. Ich höre weiter zu und ich wäre dankbar, dass ich dieses, was Sie heute hier durchführen, wenn Sie das auf einer CD festhalten, dass ich das für meine Kinder weitergebe.
Das wird natürlich auf CD festgehalten. Wenn Sie dranbleiben, am Ende der Sendung gebe ich die Nummer durch, wie Sie an die CD dieser Sendung kommen. Einen herzlichen Dank nach Gifhorn. Alles Gute für Sie.
Danke ebenfalls.
Jetzt begrüße ich aus München den nächsten Hörer oder Hörerin, Herr oder Frau Martinez, bitte.
Ja, grüß Gott, mein Name ist Martinez und ich begrüße Sie. Ich habe eine ganz präzise Frage an den Herrn Dr. Schlett und zwar, es wird ja immer wieder geschrieben und gesprochen von diesen unterschiedlichen Typen, das heißt Eule und Lerche. Und ich habe ganz persönlich in meinem Bekanntenkreis einen lieben Freund, der tatsächlich jeden Tag um 5 Uhr, er ist selbstständig und kann das irgendwie machen, zu Bett geht und sagt, dass ihm das bestens bekommt.
5 Uhr in der Früh?
Er geht morgens in der Früh um 5 Uhr ins Bett.
Dr. Schlett.
Als Selbstständiger kann er sich das einrichten. Und jetzt hätte ich mal gerne Dr. Schlett gefragt, ob das wirklich so stimmen kann, dass man also so verschoben ist praktisch in seinem Biorhythmus, dass das in Ordnung ist. Ja.
Das gibt es tatsächlich. Denn wissen Sie, das Einzige, was dann auch als Beurteilungskriterium existiert, ist, wie geht es der Person, wenn sie diesen Rhythmus, der gegen unsere Konvention ist, lebt, wie sie mit diesem Rhythmus zurechtkommt. Wenn sie mit diesem Rhythmus kreativ ist und fröhlich, der Körper auch von seiner muskulären Situation nicht unter vielen Verspannungen oder Entzündungen im Bindegewebe leidet, dann ist es eine verstellte Chronologie, eine verstellte Uhr. Das gibt es immer wieder, ist aber die Ausnahme. Und wie gesagt, wenn jemand einfach so trotzdem sein Leben meistert, gibt es da nichts dagegen zu sagen.
Frau Martinez, danke für diesen Hinweis.
Sehr interessant. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ja.
Auf Wiederhören. Behütze
Gott. Auf Wiederhören.
Jetzt bleiben wir einfach im Raum München. Aus Feldafing ist die nächste Hörerin uns zugeschaltet. Hallo, ich grüße Sie.
Guten Morgen an Sie alle. Ich habe nur eine kurze Frage bezüglich eines Medikaments. Und zwar heißt es Lasea und besteht eigentlich nur aus Lavendelöl.
Ja, wunderbar.
Und wird... ja, wirkt eben gegen rotierende Gedanken so beim Einschlafen, ja, wenn die einen nicht loslassen. Und es funktioniert irgendwie tatsächlich. Jetzt meine Frage ist, dem Medikament sind Aluminiumsalze beigefügt. Und das ist ja eigentlich ein Schwermetall. Und jetzt ist es so, das Aluminium möchte ich nicht einnehmen, aber das Lavendelöl schon. Das ist jetzt ja meine Frage. Wie
ich verstehe, was Sie meinen.
Ja.
Das ist völlig richtig. Das Aluminiumsalze sind sehr umstritten, auch in bestimmten Arzneimitteln. Und gleichzeitig weiß man, dass der Lavendel gerade für Frauen eine Möglichkeit hat, die Schlafinduktion zu verstärken. Und das Lasea ist einer der jüngsten Produkte, die es da gibt. Das Lasea ist sehr erfolgreich. Man kann aber auch Nerven- und Schlaftees sich in der Apotheke anrühren lassen mit Lavendelblüten. Die Dosis ist natürlich vom Lavendelöl dort nicht so hoch, wie wenn Sie diesen Extrakt nehmen. Der hat schon eine sehr starke Konzentration in sich. Aber so Schlafen- und Nervtee oder auch ruhig mal ein Lavendelöl, ein Oleum Lavandulae, was man so als ätherisches Öl kauft, kann man durchaus so 2 Tropfen aufs Kissen tropfen und sich dann einfach in so eine Lavendelwelt entführen lassen, die beruhigend und schlafinduzierend ist.
Dankeschön. Und jetzt machen wir noch eine Hörerin, bevor wir so mit unserem Stoff weitermachen. Und das wäre dann die Frau Strecker aus Freiburg. Hallo, ich grüße Sie. Frau Strecker, sind Sie dran? Frau Strecker?
Ihnen geschrieben. Ich schlafe seit 8 Jahren auf einem Futon. Rückenschmerzen kenne ich nicht. Gut, es ist etwas hart und gewöhnungsbedürftig, aber ich habe Ihnen auch damals die Broschüre geschickt von der Klinik für Biokinematik von Herrn Dr. Packi. Erinnern Sie sich?
Ja, also ein Futon, das ist, wenn ich mich richtig erinnere...
Und damit waren Sie informiert, dann brauche ich Ihnen nicht erklären, wie und was.
Ja, es ist eine Art Schlafmatte, die aus dem Asiatischen kommt. Und ja, wenn Sie damit gut zurechtkommen, es ist einfach, die Matratze ist wichtig, die Struktur des Bettes ist wichtig für den Schlaf. Und Sie haben mit dieser Form für sich die ideale Form gefunden. Sehr schön, herzlichen Dank.
Dankeschön auch von meiner Seite für den Hinweis. Jetzt, Dr. Schlett, jetzt kommt ja die chronische Müdigkeit eigentlich in allen Altersgruppen und bei Männern und Frauen vor. Wie ist es denn mit den Kindern und chronischer Müdigkeit? Das wäre jetzt mal für die Eltern auch in Corona-Zeiten interessant. Wie ist es mit den Schulkindern und der chronischen Müdigkeit?
Ja, ich meine, Eltern merken ja sehr stark, wenn sich bei Kindern plötzlich gewisse Gewohnheiten ändern. Wenn sie früher aus der Schule nach Hause kamen, gegessen haben und dann irgendwie noch spritzig rumgearbeitet haben. Oder ob sie sagen, ich muss mich ein bisschen hinlegen, ich bin müde. Das sind erste Anzeichen, dass doch mit dem Energiehaushalt des Kindes nicht alles stimmt. Und da findet man gerade bei jugendlichen Heranwachsenden, die so in die Pubertät hineinkommen, doch immer wieder den einen oder anderen, der wirklich einfach stärker sich regenerieren muss nach der Schule wie vorher. Und da ist es immer interessant, auch mal die Schilddrüse zu untersuchen. Gerade bei jungen Frauen, bei Mädchen, ist oft der Eintritt in die Pubertät, wo das erste Mal die Hormone in voller Blüte zu stehen beginnen, ist es ein Punkt, wo die Schilddrüse mit diesem Phänomen zurechtkommen muss. Es kommen quasi neben der Schilddrüse jetzt ein neues Hormonsystem in Wallung. Und dieses Gemeinsame wird nicht bei jedem Kind schnell gewonnen. Und die Schilddrüse fängt an, sich gegen diese anderen Hormone zu wehren. Und Kinder werden unruhig oder werden müde, fangen an zu frieren, werden blasser. Und da lohnt es sich immer einfach wach, auch mal die Schilddrüse mit dem Ultraschall zu untersuchen. Das ist eine ganz schmerzfreie Untersuchung. Man kann 2, 3 Blutwerte untersuchen und hat dann schon einen recht guten Eindruck, wie zum Beispiel diese Drüse da im Moment zurechtkommt. Und dann ist natürlich immer auch damit zu rechnen, dass Kinder sehr schnell wachsen. Dass also der Wachstumsvorgang durch das Wachstumshormon quasi alles unterfeuert und dadurch die Kinder fast nicht nachkommen, die Nährstoffe zu essen, die der Körper von ihnen für die Wachstumsvorgänge braucht. Und jeder weiß, wie schnell ein Sohn aus der Hose rausgewachsen ist, aus den Schuhen, aus den Hemden. Und man einfach da immer auch auf gute Ernährung beziehungsweise ab und zu mal auch Multivitamine zurückgreifen darf, die diese starke Wachstumszeit breit unterstützen, mit Mineralien, mit Spurenelementen, mit Vitaminen, also alles einfach da ist und auch gerade das Eisen einfach nachgelegt wird, dass also die Kinder nicht blass werden und sagen mal, ich komme in der Schule, im Sport nicht mehr so mit, ich habe einfach nicht so viele Kraft und werden öfters krank und haben manchmal auch so leichte entzündete Mundwinkel. Das sind so Zeichen, dass zum Beispiel der Eisenstoffwechsel nicht ganz hinhaut. Und das ist auch eine Form von chronischer Müdigkeit. Und man muss dann halt immer auch gucken, wie geht es den Kindern damit in der Klasse? Weil wenn die Kinder dann so etwas müde sind, neigt dann der Rest der aktiven Jungs und Mädchen gerne dazu zu stigmatisieren und zu sagen, ja, also das ist sozusagen die lahme Ente, die da sitzt. Und das ist für Kinder gerade, die darunter leiden, echt unangenehm. Und da sollte man nicht zu lange denken, na ja, der wird sich schon da rappeln, als ich so alt war wie der. Da sollte man einfach richtig das Kind unterstützen, mit diesen Nährstoffen, von denen ich jetzt eben erzählt habe. Und da hat man dann auf jeden Fall in dieser Krisenzeit, in dieser Pubertierzeit, auf jeden Fall eine bessere Möglichkeit, das Kind gut mit zu begleiten.
Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Unser Thema ist heute die chronische Müdigkeit und Erschöpfung. Zugeschaltet aus Aschaffenburg ist uns der Mediziner und Apotheker Dr. Siegfried Schlett. Dr. Schlett, jetzt haben wir gerade eben über die Kinder gesprochen, die im Wachstum sind und die einfach dafür noch ein paar spezielle Nährstoffe brauchen und weil das Wachsen auch anstrengt, dass sie deswegen müde sind. Wie ist es denn mit den Jugendlichen, die so, naja, Sie haben vorhin das so schön gesagt, mit den Hormonen, die dann das Aufkochen anfangen und die stehen ja dann richtig im Saft. Da sollte man doch meinen.
Ja, eigentlich sind in der Regel junge Mädchen mehr betroffen wie die Jungs. Die Jungs haben einfach oft eine ganz ungebrochene körperliche Entwicklung nach oben, aber die jungen Frauen beginnen ja auch zu bluten. Es kommt die Menstruation hinzu, es kommen Beschwerden hinzu, es kommen Schmerzen hinzu, die man nicht so kennt. Es kommt Blutverlust hinzu und da ist es immer wichtig, die Blutbildung im Auge zu behalten, ab und zu mal ein Blutbild beim Hausarzt zu machen oder beim Kinderarzt und dort auch besonders den Eisenstoffwechsel zu untersuchen. Also nicht einfach nur sagen, ja, der hat genug rote Blutkörperchen, sondern man sollte auch den Eisenstoffwechsel untersuchen und da besonders immer auch das Transferin, das ist quasi der Transport. Das Transportsystem im Körper, was das Eisen an die Stellen dann hinbringt, die, wo es gebraucht wird, zum Beispiel im Knochenmark, wo die neuen Blutzellen gebildet werden. Und von daher sind speziell junge Frauen da eher von Eisenmangel betroffen, auch von Vitamin B12-Mangel, weil man versucht, vegan zu leben, weil man versucht, kein Fleisch zu essen, weil man versuchen möchte, Verantwortung zu übernehmen in der Ernährung. Das ist auch ganz ethisch wunderbar. Aber es ist halt so, dass B12, dieses Vitamin, leider nur im roten Fleisch zu finden ist. Also Rind, Hammel oder also richtig rotes Fleisch, auch nicht im Hühnerfleisch. Und man versucht zwar immer wieder B12 auch mit so Sprossen, Gemüsen oder Sauerkraut sich zuzuführen, aber da ist doch die zugeführte Mengen sind so gering, dass die Kinder dann leider so ganz spezifische Blutbildveränderungen haben und trotz ihres Bemühens eigentlich die Welt wirklich mehr zu lieben, wie wir es vielleicht in den letzten 100 Jahren gemacht haben, schwach werden unter ihrem veganen Weg. Und da sollte man immer auch B12 und ein gutes Vitamin B12, das heißt Methylcobalamin, so heißt diese Substanz, nicht irgendein B12. Es gab in den letzten 50 Jahren immer auch veränderte B12-Moleküle wegen Patenten. Das ist jetzt nicht mehr notwendig. Man kann jetzt B12 als Methylcobalamin nehmen. Das tropft man sich in den Mund. Der Mund nimmt es 100% auf, verteilt es im Körper und schon hat man zusammen mit einem auch ein bisschen Eisensaft, es gibt ja genug Eisensäfte in der Apotheke, die Möglichkeit, da die Blutbildung richtig zu optimieren.
Ich begrüße jetzt die nächste Hörerin, die ist uns aus München zugeschaltet, Frau Angela. Hallo, ich grüße Sie, willkommen in der Lebenshilfe. Hallo, spreche ich mit Frau Angela aus München oder?
Als erstes wollte ich fragen, welche Rolle Sellerie bei der Müdigkeit spielt. Und ich bin jetzt auch im Wechsel und merke das einfach, dass ich dann nach diesen komischen Hitzewallungen auch immer mal öfters müde bin, was jetzt nicht so toll ist. Jetzt war mein Blutdruck rauf und runter, jetzt hat mein Arzt gesagt, keinen Kaffee mehr trinken. Jetzt habe ich gedacht, da geht ja gar nichts mehr, aber das hat eigentlich nicht so viel ausgemacht.
Ja, Sie sprechen jetzt eine
Frage.
Ja,
das ist wie ganz stehen gut Sie eigentlich zu dieser Sommerzeit? Man ist abends noch aufgedreht wiederum und der ganze Rhythmus kommt
also das sind jetzt mehrere Fragen. Lassen Sie uns mal die eine Frage nach der anderen erklären. Sellerie ist seit langem bekannt einfach als vitalisierendes Gemüse. Man sollte den Sellerie, es gibt ja diesen berühmten Waldorfsalat, das ist also frischer Sellerie mit frischen Äpfeln und Nüssen und irgendeine Vinaigrette drauf. Das sind zum Beispiel sehr gut anregende, mineralreiche, spurenelementreiche Salate. Und dann kommt das Thema 2, was Sie genannt haben, nämlich die beginnende Wechseljahreszeit. Die Wechseljahre sind einfach für viele Frauen eine Umbruchssituation und der Blutdruck geht in dieser Zeit gerne etwas nach oben, weil das Östrogen, das ist einer der Hormone, die sie früher bestimmt hat, die sind jetzt nicht mehr so verbreitet und dadurch haben die Gefäße nicht mehr so eine Art Entspannungsmolekül, was sie finden, sondern sie verkrampfen sich leichter und da geht der Blutdruck ein bisschen nach oben. Und dann haben sie natürlich auch die Hitzewallungen genannt, beziehungsweise dass es ihnen dann insgesamt nicht so gut geht. Und sie sprechen damit wirklich etwas an, was nicht so psychologisierbar ist. Man kann nicht sagen, naja, jetzt streng dich ein bisschen an. Früher, meine Mutter hat die Wechseljahre auch überstanden. Das kann schon richtig sein, aber man weiß heute, dass auch die Hormone bei Frauen im Hirn Reaktionen auslösen und besonders dann, wenn sie nicht mehr da sind, sprich in den Wechseljahren. Dass also der Hirnstoffwechsel sich ändert, man findet plötzlich manche Worte nicht mehr so schnell, man findet irgendwie, wird man abgelenkt durch das eigene Denken im Reden und kann nicht mehr so durchformulieren bis zum Schluss. Und man ist auch manchmal etwas müde, man schläft schlechter. Das kommt dann durch das andere Hormon, auf das man Wert legen muss. Das ist das Progesteron. Also Sie haben quasi zwei Hormone, die in den Wechseljahren so langsam nach unten wandern. Und dadurch wird der Schlaf schlechter. Man kriegt so nicht mehr so einfach die Welt in den Griff, sondern es ist alles nicht mehr so ganz rund, sondern man denkt sich mehr an Problemen ab und denkt und Gedanken kreisen. Also da lohnt sich einfach mit Pflanzen erstmal oder ganz einfachen, milden Hormonersatztherapien da etwas zu ersetzen. Und da kommt der Schlaf ganz oft wieder. Also ich habe viele Patientinnen, die zum Beispiel mit einer Progesteroncreme abends, dass man diese Creme kennt man so zwischen den Unterarmen und das wird dann vom Körper, von der Haut aufgenommen. Und die sagen dann, wissen Sie, jetzt kommt der Schlaf schneller, jetzt kann ich wieder durchschlafen und ich bin erholt morgens. Und auch meine Schilddrüse ist besser. Wissen Sie, so wie das Problem der jungen Mädchen, wenn sie das erste Mal die Hormone bilden, mit der Schilddrüse ein Problem machen kann, so taucht dasselbe Thema auf, wenn die Hormone gehen. Dann kommt auch wieder die Schilddrüse mit. Und die Schilddrüse ist und bleibt unser Hauptenergielieferant. Es ist der Thermostat des Körpers. Immer wenn die Schilddrüse nicht rund läuft, bilden sich entweder Hitzen, trockene Hitzen, oder es bilden sich Kälteperioden. Also der Thermostat ist bei der Schilddrüse wirklich ein ganz, ganz wichtiges Element. Und von daher haben Sie jetzt wirklich mit diesen Themen zwei grundsätzliche angesprochen. Auch, was Sie jetzt genannt haben mit diesem Winter- und Sommerzeitgeschehen. Man streitet darum, man streitet in der Politik, man streitet in der Wirtschaft. Es ist sozusagen jetzt auch keine riesengroße Lösung. Ich würde es nicht überbewerten, aber es gibt Personen, die schlechter schlafen in der Übergangsphase, bis sie denn wieder im alten Rhythmus drin sind. So wie es Personen gibt, die plötzlich schlecht schlafen, wenn Schnee kommt oder ein Tiefdruckgebiet kommt. Wir sind nun mal Menschen, die sehr viel auch wahrnehmen können, was man nicht messen kann, aber die darauf reagieren. Und diese Phänomene darf man nicht abtun. Das ist ein Stück unserer Biosphäre. Dankeschön für den Anruf.
Danke, Frau Angela aus München. Dr. Schlett, Sie haben das jetzt auch schon breit angeschnitten, das Thema der Frauen und chronische Müdigkeit. Sie haben einige Themen auch schon hier angerissen, Schilddrüsenhormon etc. Welche Rolle spielt denn zum Beispiel auch, um bei Hormonen oder Zuführung von Hormonen zu bleiben, hat denn die Antibabypille eine Auswirkung auf Müdigkeitsbefindlichkeiten?
Ja, das ist ein heikles Thema, weil natürlich jeder sofort denkt, man wäre dagegen. Aber es ist für viele junge Frauen ist es einfach heute gängige Praxis. Aber man sollte immer bedenken, dass die meisten Antibabypillen Hormone enthalten, die nicht mit den Körperhormonen identisch sind. Also das, was wir produzieren und das, was in der Pille drin ist, sind zwei verschiedene Sachen. Und jede Pille wirkt sich in unterschiedlicher Weise auf den Hormonkreislauf der jungen oder heranreifenden Frauen aus. Und weil ich am Anfang auch immer dieses Thema Schilddrüse und beginnende Blutung oder beginnende Frauwerdung genannt habe, da ist es immer auch wichtig, was macht die Schilddrüse im Hintergrund, wenn eine junge Frau mehrere Jahre die Pille nimmt. Und da gibt es natürlich viele Untersuchungen, die auch diese Störungen belegen. Es gibt viele, die sagen, ich vertrage die ganz gut. Aber man sollte sich als Pillenanwenderin immer kontrollieren, wie wächst meine Brust, wie sind meine Beine, werde ich immer dicker, habe ich beginnende schnelle Herzschläge mal so in der Nacht, werde ich unruhig, entwickle ich Panik. All das ist eine Nebenwirkungspalette, die damit zusammenhängt. Und wie ist mein Schlaf? Wie ist meine Erholungsmöglichkeit trotz der Pille? Und viele Frauen halten da sehr viel aus, das muss ich einfach sagen. Da sind die Männer, wären nie in der Lage, derartige Dinge, auch derartige Gefühle oder derartige Zustände im Körper auszuhalten. Und deswegen sollte man aber nicht als Frau dem einfach nicht nachgehen, sondern immer wieder auch kritisch hinterfragen, ab und zu mal eine Pillenpause machen. Und damit man sieht, kommt noch eine Regel, kommt mein normaler Biorhythmus wieder zum Vorschein, bin ich quasi immer noch ganz ich selbst. Oder kommt es dazu, dass ich zum Beispiel schon sehr früh überhaupt keine Regel mehr hinterher entwickle? Und wenn ich dann nach der Pille schwanger werden will, sind die Hormondrüsen durch diese Pilleneinnahme schon so klein geworden oder so in den Hintergrund getreten, dass da es dann sehr schwer wird. Und viele Patientinnen kommen dann auch zu mir und fragen, wie geht es weiter? Wie können wir wieder die Natur zurückholen? Ich möchte gerne doch noch ein Kind haben. Und das ist dann natürlich nicht ganz leicht, wenn der Körper so lange mit diesen Hormonen fremdbestimmt wurde. Also da auch immer wieder sehr kritisch sein und sich beobachten und die Dinge auch mit Freundinnen besprechen, wie sich sowas verhält.
Ich begrüße jetzt die nächste Hörerin aus Osnabrück. Hallo, ich grüße Sie.
Ja, hallo. Entschuldigung, ganz viele Grüße an alle und ich bin da haben Sie von mir genau ins Schwarze getroffen, nämlich diese Sache mit dem Schlafen. Das ist seit über 5 Jahren schlafe ich schon nicht mehr. Wenn dann mal ein bisschen wegduseln, aber noch nicht mal schlafen. Und ich leide tagsüber nicht nur an permanenter Müdigkeit, sondern eigentlich permanenten Overstress. Dass alles eigentlich immer in so einem Panikzustand, in so einem Grundpanikzustand ich bin. Und das wirkt sich an Leib, Geist und Seele aus. In Richtung körperlich mit Verkrampfung, mit permanent ganz heißem Kopf und kalte Füße.
Ja, also ich kann natürlich
mit psychisch mit Denken, dass alle sind mir zu viel. Ich bin immer in so einem Overstress.
Ja. Sie beschreiben das schon sehr gut. Und ich bin auch ganz überrascht, dass Sie dieses Symptom so lange mit sich tragen und würde vermuten, dass bei Ihnen die Schilddrüse auf jeden Fall eine Überfunktion hat. Aber das kann ich jetzt aus der Ferne natürlich nur vermuten. Bitte haben Sie Verständnis, wenn ich dazu nichts weiter sagen kann. Aber die Symptome deuten doch deutlich darauf hin. Also lassen Sie sich auf jeden Fall Ihre Schilddrüse mal mit Ultraschall untersuchen. Und bei der Hormonanalyse, bitte versuchen Sie mit dem Arzt zu sprechen, dass er Ihre Hormone auch bestimmt, auch das T3 und T4. Diese beiden Hormone muss man bestimmen, um zu wissen, wie die Schilddrüse läuft. Wenn man nur einen, ich sage jetzt vielleicht für viele etwas Unbekanntes, einen TSH-Wert bestimmt, das ist auch so ein Überwachungswert, der allein wird eine Schilddrüse nie gut beschreiben. Bleiben Sie dran und versuchen Sie, eine gute Hormonanalyse Ihrer Schilddrüse zu machen, auch Antikörper bestimmen. Denn das, was Sie genannt haben, Schlaflosigkeit, Panik, innere Unruhe, diesen Overdrive, dass man immer quasi von allen auch als zu aufbrausend und dass man keine Kontrolle mehr über sich hat, wenn Sie das so beschreiben, das schaut verdächtig stark nach einer Schilddrüsenüberfunktion aus. Herzlichen Dank für den Anruf. Und bitte versuchen Sie mit Ihrem Arzt da weiterzukommen.
Als nächstes begrüße ich eine anonyme Hörerin aus Frankfurt am Main. Hallo, ich grüße Sie.
Hier, ich habe zum Glück einen Wald auch hier und sogar ein Waldschwimmbad, das hier geöffnet ist. Und ja, vielen Dank für den Hinweis auf dass in der Ruhe liegt die Kraft. Ja, also dass man immer wieder auch vielleicht das Nicht-Messbare mit einbezieht und tief atmet, eine Kerze anmacht und ja, und vielleicht auch, wie kommt man in diese, man kann zum Beispiel auch, egal wie, ein wenig aus den Handgelenken drehen oder so, also Oratio-Gebärden war neulich hier auch einmal das Thema, die uns eigentlich auch so ein wenig erklärt wurden. Und das ist natürlich neben dem Wissenschaftsjournalismus, um aus den vielen Einzelheiten dann wieder in die Ruhe zu kommen, in der die Kraft liegt. Vielen Dank.
Herzlichen Dank. Das war jetzt auch ein sehr guter Beitrag, weil der Schlaf natürlich, das kennt man ja von Kindern. Kinder sagen, weißt du, jetzt müssen wir noch eine Geschichte lesen. Dann hat man die Geschichte gelesen, weißt du, jetzt müssen wir noch beten. Dann beten wir und dann gibst du mir noch einen Kuss. Okay, du kriegst noch einen Kuss und dann wird das Licht ausgemacht und Schluss. Das ist ein sogenanntes Ritual. Und dieses Ritual hat auch am Abend für viele Menschen, oder kann für viele Menschen, auch wenn man älter ist, das sich immer wiederholt, wo man gewisse Dinge sich einfach dann nicht mehr durcheinander bringen lässt, sondern man hat dann so seinen Weg ins Bett, wie das funktioniert. Und diese Rituale sind in allen Altersgruppen beruhigend. Und gerade der Schlaf ist ja auch ein Geschenk. Der Schlaf ist immer ein Geschenk. Solange man lebt, wird man mit dem Schlaf beschenkt. Und gerade dieses Geschenk oder dieses Erwarten ist mit einem Gebet leichter, sich zu öffnen, wenn man sich ins Bett lädt und denkt, kommt er nicht. Mein Gott, gestern war es auch so, das Bibias Revil, vorgestern war es auch so schlimm. Ich werde meine Gedanken nicht los. Da sind Sie schon in einer Spirale, aus der kommen Sie kaum mehr raus. Da ist es am besten, Sie stellen auf, nehmen sich eine gute Zeitung und lesen einen schönen Artikel, bis Sie das erste Mal gähnen. Dann erst hat Ihr Körper wieder Schlafbedürfnis. Und dann gehen Sie einfach ins Bett und fangen aber nicht wieder mit diesem ängstlichen Schlafsuchen an, sondern genießen den Tag nochmal nach, freuen sich an vielen Dingen und es ist auch ein echter Schlafwecker.
Ein Schlafwecker, das ist ein schönes Wort. Sie hören die Lebenshilfe bei Radio Horeb, heute mit Dr. Siegfried Schlett. Er ist Apotheker und Mediziner aus Aschaffenburg. Unser Thema heute ist die chronische Müdigkeit und Erschöpfung. Und ich begrüße jetzt die nächste anonyme Hörerin aus Franken.
Ja, schönen guten Morgen, Herr Miller, und schönen guten Morgen, Herr Dr. Schlett. Ich bin jetzt im Rentenalter und bin müde, abgespannt, obwohl ich tagsüber viel leiste. Ich gehe große Strecken wandern, danach habe ich ganz schlimm Muskelschmerzen, richtige Muskelschmerzen, und bin auch nicht mehr so konzentriert. Und nun meine Frage: Ich war bei der Eisenheimer Manufaktur, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, und da wurde durch eine Bioresonanz festgestellt, dass ich nicht mehr in die Tiefschlafphase komme und dass das an einem bestimmten Hormon liegt. Was kann ich da tun? Ich hatte früher immer zu niedrigen Blutdruck, und seitdem ich jetzt im Wechsel war, ist der ständig zu hoch, und einnehmen kann ich nichts durch die chronische Magenschleimhautentzündung.
Ja, das sind alles Faktoren, die einfach noch nicht geklärt sind. Bei Ihnen überlagern sich verschiedene Probleme. Die chronische Magenschleimhautentzündung ist das Allerwichtigste, womit Sie sich jetzt beschäftigen müssen, und das Einzige, was man machen kann, ist wirklich eine gute Diät, dass man sich überlegt, bei welchen Dingen habe ich nach dem Essen Sodbrennen. Diese Dinge nicht essen. Einfach mal versuchen, so eine Art Aussetzplan zu machen, wo man, und das sind häufig nicht der Kaffee, sondern die Milchprodukte im Vordergrund. Käse, Milch, Quark, Joghurt. Also, Sie haben ein Frühstück. Nach dem Frühstück haben Sie entweder Sodbrennen oder kein Sodbrennen. Wenn Sie kein Sodbrennen haben, war das Frühstück richtig. Alle Bestandteile werden vom Körper gemocht und verdaut. Haben Sie Sodbrennen, war das Frühstück falsch. Und dann müssen Sie herausfinden, was war der, sozusagen das Lebensmittel, was Sie irritiert. Denn eine Blutdruckbehandlung darf nicht an einem Diätfehler scheitern. Und wenn Sie die richtige Diät machen und die richtigen Nährstoffe weglassen, der Magen wieder zur Ruhe kommt, vertragen Sie auch Blutdruckmittel. Denn wenn der Blutdruck nachts, und das ist jetzt ein Thema, was ich auf die ganze Zeit schon gewartet habe, der Blutdruck muss niedrig sein, damit wir schlafen, damit wir durchschlafen, damit wir uns erholen. Und wann misst man dann den Blutdruck? Soll man dann nachts um 3 Uhr aufstehen und Blutdruck messen? Das ist ein Unsinn. Meistens ist es richtig, morgens zwischen 7 und 8, also kurz vor dem Frühstück, den Blutdruck zu messen. Dieser Blutdruck repräsentiert den Nachtblutdruck. Damit wissen Sie, war ich nachts in einem Bluthochdruck oder war ich nachts, was viel auch passiert bei Blutdruckpatienten, dass der Blutdruck nachts sich absenkt. Denn das ist ja die Folge des Schlafes, dass der Blutdruck nach unten geht. Aber bei allen Bluthochdruckpatienten, die älter sind, ist dieses regulierende Element nicht mehr gegeben, sondern der Blutdruck bleibt auch nachts hoch, arbeitet gegen unseren Schlaf, arbeitet gegen unsere Entspannung, arbeitet gegen das Einschlafen. Also ohne dass der Blutdruck abends zum Einschlafen in dem Normalbereich ist und auch nachts in dem Normalbereich bleibt, gibt es keinen oder kaum einen ruhigen Schlaf. Ich habe erst gestern wieder eine Patientin gehabt, die ist jetzt auch schon kurz vor 80, also kurz vor dem 80. Lebensjahr. Und wir haben wirklich fast 6 Wochen gebraucht, bis wir die richtige Blutdruckkombination haben, denn die Blutdruckmittel haben ja auch Nebenwirkungen. Aber jetzt sagt sie, jetzt kann sie schlafen, jetzt ist ihr Mund nicht mehr zu trocken, und das war das Hauptproblem, weil sie sagt, ich kann jetzt nicht mehr in den Rosenkranz gehen, weil meine Stimme so schlecht ist und ich einfach dauernd husten muss, das will ich nicht. Also haben wir auch wegen des Rosenkranzes die Blutdrucksituation so optimiert, dass jetzt alles möglich ist. Und von daher ist diese, und dann haben sie noch eine dritte Problematik gezeigt, nämlich dass sie starke Muskelkater nach Bewegungen haben. Das heißt, ihre Muskelzellen werden durch die Aktion laufen, quasi in eine Art Übersäuerung geführt und können die Säure nicht mehr loswerden, sondern sie haben dann hinterher 2-3 Stunden, einen halben Tag lang, laufen sie, hatschen sie darum und kämpfen mit der quasi den Nachwirkungen ihrer Bewegung von gestern. Auch das ist ein Hinweis für mich, würde ich in der Praxis zunächst mal mit der Frage beantworten, was essen Sie falsch, dass zu viel Säure im Gewebe ist und diese Säure Ihr ganzes Bindegewebe nicht genug entschlacken lässt. Also Sie sehen, es hängt immer alles zusammen, aber beginnen Sie bitte mit einer ganz guten, überlegten Form, dass Sie Sachen Ihres Alltags aus dem Lebensmittelbereich streichen. Der Magen muss stimmen, das ist der Anfang. Dann kommt der Blutdruck und dann wird die Bewegung auch wieder besser werden. Und die Müdigkeit. Alles Gute Ihnen.
Jetzt schalten wir nach Friedlingen zur Frau Schiele. Frau Schiele, ich grüße Sie, willkommen in der Lebenshilfe.
Ja, ich grüße auch. Ich hätte eine Frage, die ist zwar nicht ganz so für die Zeit oder halt für den Morgen jetzt, aber sie hat auch mit dieser Sache zu tun. Es ist wegen der Monatsregel. Wenn man die Monatsregel, junge Menschen die Monatsregel bekommen und sie Schmerzen haben bekommen, bevor sie die Monatsregel bekommen, können sie natürlich was einnehmen, eine natürliche Sache, einen Tee oder so. Können Sie da
ja,
was empfehlen?
Das ist eine gute Frage. Das ist das sogenannte PMS, das ist das prämenstruelle Syndrom. Das ist immer, wenn Frauen, junge Frauen, zwei Tage vor ihrer Periode wirklich Krämpfe haben, auch schlecht schlafen, nicht ganz so ausgeglichen sind und auch vor allen Dingen diese ziehende Schmerzen im Unterleib. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Zum einen ist Magnesium gut, weil es einfach auch die Krampfbereitschaft von der Muskulatur etwas reduziert. Man kann auch mit Fischöl, das sind die Omega-3-Fettsäuren, probieren, die allgemeine Hormonlage in dem Alter etwas zu entschärfen. Und dann ist es auch immer wichtig, ob zum Beispiel ich meine, viele junge Frauen, die Pille nehmen, bluten ja auch. Sie haben trotzdem eine Blutung. Also man muss immer gucken, gibt es Fremdhormone im ganzen Geschehen. Aber es ist ein Thema, was wirklich viele junge Frauen sehr belastet. Manchmal haben sie sogar zwei Schmerzphasen kurz vor dem Eisprung und dann, wenn die Blutung kommt. Aber es gibt auch unter den Tees gibt es den Frauenmantel, Herbe Alchemille, der Frauenmantel, den würde ich solchen jungen Frauen auch empfehlen. So hat man jetzt einen Tee, ein Magnesium und auch von den Ölen ein Fischöl, was den Stoffwechsel da etwas weniger entzündungsbereit macht. Dankeschön.
Als letzte Hörerin heute die anonyme Hörerin aus Zeuthen, bitte.
Ja, guten Tag. Schönen Dank. Schnell meine Fragen. Ich habe zwei. Einmal, wenn man ich bin 78 Jahre alt und vergesse ganz viele Namen. Kann man mit B12 korrekt, also Einnahme von B12 irgendwie das Leistungsvermögen des Gehirns wieder in Gang bringen? Und dann habe ich, ich schlafe ganz viel ein, wenn ich lese irgendwie, kann aber nachts schlafen. Und dann habe ich noch eine Frage, kann man die leichte Entzündung im Untergrund, kann man die irgendwie messen?
Ja, die Entzündung im Untergrund lässt sich messen. Da gibt es verschiedene Laborparameter. Vielleicht schaffen Sie es sogar mitzuschreiben. Das eine ist das oxidierte LDL, also Ludwig-Dora-Ludwig, oxidiertes LDL. Und das zweite ist das Nitrotyrosin. Nitro wie nitrolingual, Nitrotyrosin. Das sind zwei Substanzen, die immer dann gebildet werden, wenn im Körper ständig milde Formen von Entzündungen ablaufen. Und da gibt es dann unterschiedliche Therapieformen. Sie sollten auf jeden Fall auch auf eine gute Blutversorgung achten, also B12, Eisen, dass das Blutbild stimmt, dass der Hb auf jeden Fall im Normbereich ist, dass sie nicht blutarm sind, was vielen älteren Patienten gar nicht auffällt. Alle sagen zwar, du bist blass, die Oma ist blass, aber kein Mensch tut was. da sollte man B12 und Eisen geben. Manchmal ist es auch gut, ein bisschen hormonell sie zu unterstützen und dass sie die Namen vergessen, dass sie ihnen die Namen nicht mehr einfallen. Das ist auch ein Zeichen, dass ein Hormon fehlt, nämlich das DHEA, also Dora Heinrich Emil Anton. Dieses Hormon geht immer nach unten und dann fallen uns die Namen nicht ein. Es ist also nicht, dass wir anfangen, dement zu werden, sondern dass wir einfach dieses Molekül im Hirn nicht mehr haben. Und da ist unser Hirn an der Stelle einfach etwas leistungsschwächer im Bibliotheksbereich, also wo unsere Dinge abgelagert werden, alte Namen, alte Straßennamen oder auch gewisse Dinge in der Vergangenheit. Also da können Sie sich mit Ihrem Hausarzt doch auch nochmal drüber unterhalten. Und die allgemeine Schwäche kann man auch versuchen, ein bisschen mit Aminosäuren zu unterstützen. Das sind einfach Biostoffe, die auch im Alter dann den Stoffwechsel wieder etwas lebendiger machen. Und man sollte versuchen, die Schilddrüse zu untersuchen. Das sind einfach die klassisch gängigen Abklärungen, die man braucht, wenn jemand auch täglich einschläft. Wissen Sie, es kann auch sein, dass Ihr Herz etwas überlastet ist und dass der Körper jeden Moment nutzt, den er kann, und sagt, und jetzt machen wir ein Nickerchen und jetzt werden wir das Herz wieder zur Ruhe führen. Es ist auch ein Stück natürliche Regeneration, aber das kann ich jetzt aus der Ferne natürlich nur erahnen und Sie deshalb so mehr oder weniger nur auf diese Dinge hinweisen. In dem Zusammenhang heißt es ja auch immer, der Kirchenschlaf ist der gesündeste. Das kann auch sowas natürlich mal sein. Alles Gute Ihnen.
Dr. Schlett, zum Schluss unserer Sendung, eine Minute haben wir noch. Es ist ja auch oft so, wir erwarten ja auch was von unserem Körper, dass er so und so zu funktionieren hat. Und jetzt habe ich doch geschlafen, jetzt muss ich doch fit sein. Wie können wir denn da ein bisschen an uns arbeiten mit unseren Erwartungen an uns selbst, an den Körper?
Ja, das Wort nobody is perfect. Das ist zwar jetzt ein leicht nach billiger Tröstung erscheinendes Wort, aber manch einem würde es helfen, wenn er nicht ständig 100% von sich erwarten würde. 100%ige Leistung, 100%ige Körperfunktion, 100%iges XYZ. Diese Gelassenheit, die uns auch als Glaubende ruhig erfassen sollte, dass wir in jedem Moment wissen, wir sind in Gottes Hand. Er wird uns auch den Schlaf schenken. Er wird uns auch die Ruhe schenken, er wird uns auch die Kraft schenken. Und diese Gelassenheit ist wirklich ein wichtiges Thema für uns auch, dass wir ab und zu mal nicht ständig fragen, wie geht es mir? Wie ist mein Schlaf? Wie geht es meinem Bauch? Wie kriege ich für mich alles optimal hin? Sondern, was macht der Nächste? Wie geht es dem Nächsten in der Gemeinde? Wo braucht man meine Hilfe? Wo bin ich gebraucht? Das sind Dinge, die uns auch helfen, von solchen falschen Erwartungen an uns selber immer wieder wegzukommen. Denn die Agape, das Miteinander in der Gemeinde, ist die größte Hilfe, die wir haben auf dieser Welt.
Dr. Schlett, ich nehme das einfach als ein gelungenes Schlusswort. Ganz herzlichen Dank, Dr. Schlett, auch im Namen der Hörerinnen und Hörer, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben und das alles so verständlich auch erklärt haben. Ganz herzlichen Dank, Gottes Segen für Sie.
Ja, ich freue mich auch immer und ich grüße alle Hörerinnen und Hörer. Und lassen Sie uns einfach auch beten jetzt in der Zeit, dass die Menschen keine Angst haben. Gott wird uns durch diese Krise führen und er wird uns einen Weg zeigen.
Dankeschön, Dr. Schlett. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt nicht alles mitschreiben konnten, wenn Sie es wollten, was Dr. Schlett so gesagt hat, Sie finden auf der Website von Radio Horeb unter www.horeb.org finden Sie die Details zu dieser Sendung. Da können Sie dann draufklicken, dort können Sie Details abfragen. Oder auch, wie die Hörerin vorhin gefragt hat, ja Mensch, wo kriege ich denn eine CD von dieser Sendung, dass ich das an meine Kinder, Freunde, Freundinnen weitergeben kann? Na, Dazu gibt es den Radio Horeb CD-Dienst unter der 08328 921 120. Können Sie eine Aufzeichnung oder auch mehrere dieser Sendungen bestellen, zum Weitergeben, zum Nachhören. Das alles ist kostenlos. Hier kommt jetzt der Werbeblock. Wie Sie vielleicht wissen, Radio Horeb ist rein spendenfinanziert. Darum würden wir uns natürlich auch immer freuen, wenn Sie geben, was Sie geben können. Dann sind Sie auch so Teil der Radio Horeb Hörerfamilie, die täglich wächst und die Grenzen übersteigt. Es verabschiedet sich Dominik Miller. Behüt Sie alle Gott.